Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch sehr, heute live hier zu sein, im gut gefüllten Meierhof. Heute ist ja Palmsonntag, das haben wir gehört. Jesus ist auf seiner letzten Wegstrecke. Er reitet gewissermaßen auf dem Esel seine Abschiedstournee. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie ahnen offenbar gar nicht, welches Schicksal ihn erwartet dort in Jerusalem. Oder es sind vielleicht diejenigen, genau die gleichen, die ein paar Tage später skandieren werden, kreuzige ihn. Dennoch erwartet euch heute keine Palmsonntagspredigt. Denn Gerhard hat schon angedeutet, ich reite auch meine Abschiedstournee, nicht auf einem Esel, sondern in meinem Auto und leider Gottes oft genug auch in meinem Büro vor dem Computer, wenn ich die Menschen nur in kleinen Kacheln vor mir sehe, ihr kennt das. Manchmal habe ich den Eindruck, mein Abschied wird so richtig hingekachelt. Aber wir haben ja im Moment keine andere Wahl, es sei denn, wir haben so schöne Lokalitäten wie hier und können das so machen. Also erlaubt mir heute auch so ein bisschen das letzte Mal zu euch zu sprechen und eine kleine Abschiedsrede zu halten. Wobei, naja, also ich vermute, ihr seid alle schon sehr gespannt, was der Superintendent denn bei seiner letzten Predigt noch für eine Botschaft hat. Jetzt kann ich es mal sagen, was ich schon immer sagen wollte. Was sind denn seine letzten Worte? Was hat er heute mitgebracht? Nur, ihr Lieben, wie es das Schicksal so will, ausgerechnet heute, bei meinem letzten Gottesdienst, habe ich nichts zu sagen. Warum? Weil ihr, glaube ich, alles schon wisst. Und wenn ihr schon alles wisst und wisst, wie es geht, dann habe ich euch auch nichts mehr zu sagen. Kein Scheiß. Ihr wisst, wie es geht. Und deswegen kann ich jetzt auch ganz beruhigt meinen Abschied nehmen und euch danken. Amen. Ja, eins vielleicht noch. Sie kennen mich, sagt nicht nur Winfried Kretschmann, mit der Frisur darf man es, glaube ich. Ihr kennt mich und ihr wisst, wenn der Herr Reising nichts zu sagen hat, dann braucht er, um nichts zu sagen, meistens trotzdem 20 Minuten. So wird es vielleicht auch heute sein, denn ich habe vielleicht für euch, für die meisten nichts, aber für die Kinder und Jugendlichen habe ich heute was. Einen kleinen Kinderteil. Den kennt ihr wahrscheinlich, den Kinderteil zu Beginn eines Gottesdienstes. Das sind die Kinder mit dabei und kriegen ihre eigene kleine Botschaft gesagt, ein Wort an die Kinder. Und der Bibeltext, der eigentlich jetzt für die Predigt dran wäre, der ist so ein Kinderteil, ein Wort an die Kinder. Ein Kinderteil, den sich Mose selber ausgedacht hat. Steht im 5. Buch Mose, Kapitel 30. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will hinauf in den Himmel fahren und es für uns herabholen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will von uns über das Meer fahren und das Wort holen, dass wir es hören und es tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Ihr werdet jetzt vielleicht denken, ihr Lieben, was für ein Kinderteil, das versteht doch kein Kind. Das verstehen wir ja selber kaum. Und ihr habt natürlich recht. Man muss aber natürlich bedenken, dass Mose hier zu sehr großen Kindern schon spricht. In den Anfängen des Methodismus waren es ja auch die Erwachsenen, und nicht die Kinder, die in die Sonntagsschule gingen. Die Erwachsenen sind da hingegangen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Und Mose spricht auch hier zu erwachsenen Kindern. Ich nenne sie aber deswegen Kinder, weil sie tatsächlich in einem wichtigen Sinne Kinder sind. Es sind die Kinder der Israeliten, die 40 Jahre zuvor aus Ägypten geflohen waren und dann 40 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt waren. Und auch ein mathematisch durchaus unterbegabter Mensch wie ich kann sich ausrechnen, dass diejenigen, die damals tatsächlich geflohen sind, vermutlich fast alle inzwischen verstorben sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Mose spricht also zu denen, die auf der Flucht ins gelobte Land geboren wurden. Also zu den Kindern, die das Volk sich unterwegs zugelegt hatten. Unterwegs, Kinder, die man sich unterwegs zulegt, sind heute normal Urlaubskinder. Das waren aber die nicht. Im Gegenteil, das war kein Urlaub, diese Wüstenirrfahrt, ganz im Gegenteil. Mose selber weiß auch, dass er das gelobte Land selber gar nicht betreten wird, sondern zuvor sterben wird. Und deswegen hat er jetzt hier noch eine letzte Botschaft, einen Kinderteil für die Kinder der Flüchtlinge. Das ganze fünfte Mosebuch ist ja in seiner heutigen Gestalt eine Abschiedsrede, die Abschiedsrede des Mose an das Volk. So, was ich noch sagen wollte. Denn als nächstes steht für das Volk an der Einzug nach Kanaan, in dasjenige Land, das Gott dem alten Vater Abraham versprochen hatte. Direkt nach dieser Rede wird das Volk Israel, werden die Israeliten über den Jordan gehen. Also da kommt es ja her, ne? Wenn wir heute sagen, der geht über den Jordan, dann verbinden wir gar nichts Positives dafür, dann meinen wir einfach, der stirbt. Ursprünglich kommt es aber daher, dass Mose hier sagt, wenn ihr über den Jordan geht, seid ihr im gelobten Land. Bevor aber das Volk über den Jordan gehen wird, hat jetzt also Mose diese Botschaft. Und die hat er für die Kinder Israels, damit die Kinder der Flüchtlinge nicht dieselben Fehler machen wie ihre Eltern während der ganzen Wanderung. Denn sie haben eigentlich ständig genau das nicht getan, was Gott von ihnen wollte. Sie haben herumgestänkert oder gemurrt oder gehadert, wie Luther übersetzt. Rumgestänkert an Mose und auch an Gott. Sie haben sich unterwegs teilweise sauteure Götter gebastelt, ein goldenes Kalb, und hatten nicht wirklich auf Gott vertraut. Und darum sind die Eltern nun gestorben, bevor die Kinder den Sprung über den Jordan geschafft hatten. Und dabei wäre es, und das meint Mose, so einfach gewesen, gar nicht schwer zu tun, was Gott will. Denn alles, was Gott seinem Volk sagen will, ist leicht zu verstehen. Deswegen wisst es auch ihr schon. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Das sagen wir ja manchmal, das ist mir zu hoch, das verstehe ich nicht. Die Weisungen Gottes sind euch nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Herzen und in deinem Munde, dass du es tust. Die Flüchtlingskinder Israels stehen vor einem gewaltigen Schritt. Vor einem Schritt in ein Land oder in ein Leben, das sie gar nicht kennen. Man muss sich das ja mal vorstellen. Die sind auf der Irrfahrt durch die Wüste geboren. Und jetzt sollen sie sesshaft werden, irgendwo zu Hause sein. Die werden sich gefragt haben, wie soll das gehen? Das kennen wir ja gar nicht, sesshaft sein. Wir kennen nur das Unterwegssein. Bisher war doch immer das Unterwegssein unsere Heimat. Die Wanderschaft, die Flucht, die Ungewissheit, da waren wir zu Hause. Wie geht das geordnet Leben in einem Land? Mose meint, das muss ich euch gar nicht erklären, das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist schon lange in deinem Herzen. Du musst es nur tun. Ich habe ja angedeutet, ihr Lieben, wir haben hier die Abschiedsrede des Mose vor uns. Er weiß, ab sofort muss es ohne mich gehen. Ich werde die Kinder Israels nicht begleiten können in ihrem Sprung über den Jordan. Ich werde auch für das Volk künftig nicht mehr die Kohlen aus dem Feuer holen können. Ich werde auch nie wieder auf den Berg Gottes steigen und ihnen die Gebote vom Berg Gottes herunterholen. Von Gott die Steintafeln. Das ist vorbei. Aber jetzt lässt er das Volk wissen, das ist doch gar nicht mehr nötig. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht so hoch und nicht so fern. Mose will also den Menschen sagen, hör zu, eure Eltern waren nicht das, was Gott sich von ihnen erhofft hatte. Und das, obwohl ich selber auf den Berg Gottes hinaufgestiegen bin und ihnen die Gebote Gottes auf Steintafeln heruntergeschleppt habe. Eure Eltern, meint Mose, die haben es vermasselt. Jetzt seid ihr dran. Macht's besser. Macht's besser als eure Eltern. Hört auf das Wort, das euch ganz nahe ist und das ihr wie von selbst versteht, dann werdet ihr die Fehler verhindern, die eure Eltern gemacht haben. Hört auf euer Herz und vertraut darauf, dass Gott zu euch spricht. Ihr Lieben, ich muss gestehen, als ich das aufgeschrieben habe und als ich darüber nachgedacht habe, da wurde mir ganz mulmig ums Herz, denn ich habe mich gefragt, wird man auch mal meinen Kindern, unseren Kindern Ratschläge geben müssen, die verhindern, dass sie die gleichen Fehler machen wie ich? Wird man unsere Kinder darin belehren müssen, zum Beispiel, wie sie mit der Umwelt, mit der Schöpfung umgehen sollen, damit sie nicht die Fehler ihrer Eltern wiederholen und den ganzen Planeten an den Rand des Abgrunds, den Rand der Zerstörung führen? Wo sind unsere Irrwege? Wo werden unsere Kinder unser Verhalten korrigieren müssen? Erst habe ich gedacht, da fürchte ich mich jetzt schon davor, dass meine Kinder mal zu mir sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, nein, das muss ich ja jetzt schon. Wir müssen uns ja jetzt schon von unseren Kindern anhören, was wir alles falsch machen. Greta Thunberg ist ja nur eine Stimme von vielen jungen Menschen, die uns unseren Weg durch die Wüste erklären, unsere Irrfahrt. Sie ist so jung, dass sie natürlich nicht zur Generation meiner Kinder gehört. Nein, meine Kinder sind schon 30. Und sie sind der Meinung, Greta Thunberg ist eine kleine Nervensäge, die immer alles besser weiß. Die Kleine weiß immer alles ganz genau. Das sind meine Jungs. Und ich verstehe meine Jungs da sogar, denn auch ich kann diejenigen, die die gute Greta immer da nach vorne drängen, nicht besonders gut leiden. Und ich kann auch nicht besonders gut leiden, wie die Greta Thunberg regelrecht inszeniert wird und instrumentalisiert wird. Aber dennoch wissen wir doch, wenn wir ehrlich sind, alle, sogar meine beiden Jungs, die Kleine hat halt trotzdem recht. Kann es vielleicht sein, liebe Altersgenossen und Altersgenossinnen, das erste Mal, dass ich in einer Predigt die Hörer Genossen und Genossinnen nenne, das habe ich mir schon immer gewünscht. Kann es vielleicht sein, dass unsere Kinder heute den Kinderteil selbst übernommen haben und nun uns belehren? Wir stehen natürlich nicht unmittelbar vor dem Einzug ins gelobte Land, aber steht die Welt vielleicht in anderer Hinsicht trotzdem kurz davor, über den Jordan zu gehen und dabei abzusaufen? Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, die Rede des Mose könnte an unsere Kinder oder an die Jugendlichen gerichtet sein, die hier jetzt auf dem Hof sind. Und die sollen dazu ermutigt werden, unsere Fehler zu verhindern. Dabei wissen wir eigentlich, wie es geht. Wir müssen, was wir tun sollen. Wir wissen, was wir tun sollen, um das Schlimmste zu verhindern. Wir wissen es, denn das Gebot, das Gott uns gebietet, ist uns nicht zu hoch. Das ist eine blöde Ausrede, wenn wir immer sagen, ja, wir können ja nie so genau wissen, was Gott zu uns sagt. Natürlich können wir das. Ich behaupte, in aller Regel wissen wir es auch. Wir tun es bloß nicht. Wir sollten einfach mal das tun, was wir als richtig erkannt haben. Wir wissen schon, was zu tun wäre. Und ihr wisst, wie es geht. Wenn ich jetzt etwas anderes behaupte als das, dass ihr das alles schon wisst, wie es geht, dann würde ich behaupten, der Bibeltext hat gar nicht recht. Und deswegen sage ich euch auch nicht, was ihr zu tun habt. Ihr wisst es ja, weil das Gebot Gottes ist euch nicht zu hoch. Und wenn ich es euch erklären würde, dann wäre es da tatsächlich so, dass das Gebot Gottes doch so hoch wäre, dass es erst den Propheten Reising bräuchte, um es euch vom Himmel zu holen. Falls ihr aber mehr darüber wissen wollt, was das Gebot Gottes denn nun konkret ist, dann habe ich eine Empfehlung. Lest mal in der Bibel. Die Bibel liest sich in aller Regel nicht von selbst, außer die da vorne. Die liest sich immer mal wieder von selbst, das ist mir schon aufgefallen. Aber da haben wir ja da nichts davon. Dass das Gebot Gottes in unser Herz geschrieben ist, das heißt ja nun nicht, dass wir nicht mehr das Wort Gottes erkunden sollten. Da liegt ja ein Missverständnis vor. Manche denken ja, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf und berufen sich auf Psalm 127, Vers 2. Da fällt uns doch alles im Schlaf zu. Den Seinen schenkt der Herr im Schlaf. Aber ihr Lieben, das ist ein Irrtum. Da habe ich jetzt ganz genau nachgelesen, habe mein hebräisches Altes Testament vorgeholt und habe geguckt, was steht denn da eigentlich. Und habe ich gefunden, Yiten Lidido Shena steht da. Und da wurde mir schnell klar, das heißt nicht, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Weil ich mir aber nicht ganz sicher war, bin ich nach Leonberg gefahren. Da wohnt eine Professorin für Altes Testament, die ist dort Pastorin auf Probe. Also wir nehmen zur Not auch Professoren. Und die hat das Alte Testament auf Hebräisch immer auf ihrem Wohnzimmertisch liegen. Und ich habe gesagt, Anna, schau mal, was da steht. Yiten Lidido Shena. Was heißt das? Und wir waren sofort einig, das heißt ganz einfach, den Seinen gibt er Schlaf. Ja, also wenn eure Teenager oftmals morgens nicht zum Gottesdienst erscheinen, dann nicht, weil sie desinteressiert sind, die sind einfach bibeltreu. Und sie halten sich genau eins zu eins an Psalm 127,2. Der lautet nämlich dann so, Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Geliebten schenkt er Schlaf. Evangelium für junge Menschen. Nur nebenbei, worauf es mir aber ankommt, die Weisungen Gottes schreiben sich nicht einfach so von selber in euer Herz, im Schlaf. Da ist das Studium der Bibel der beste Weg, den Willen Gottes zu erkennen. Und da ist es am Ende dann vielleicht doch gut, immer mal wieder, sag ich jetzt mal den Jungen, dort aufzutauchen, wo in der Bibel gelesen wird, nämlich im Gottesdienst. Ihr Lieben, ihr wisst also, wie es geht und ich muss euch nicht belehren. Auch Paulus wusste, wie es geht. Er hat übrigens den Text aus 5. Mose auch gekannt und ihn in seinem Römerbrief auch sogar zitiert und ein bisschen verändert sogar, wo es dann heißt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Paulus setzt einfach die Weisungen Gottes, die Gebote Gottes, das Wort Gottes mit Christus gleich, der das Ende und das Ziel des Gesetzes ist. Macht auch Johannes übrigens, wenn er schreibt, das Wort Gottes wurde Fleisch. Jesus ist die fleischgewordene Weisung Gottes. Und auch die müssen wir uns nicht aus dem Himmel holen. Christus ist uns ganz nahe. Er kam vielmehr vom Himmel herab zu uns. Wir müssen ihn nicht holen. Er holt uns herauf zu sich in die Ewigkeit. Christus ist das Ziel und das Ende aller Weisungen Gottes. Und er kommt zu uns auf die Erde, damit für uns hier auf der Erde erstmal und von vornherein und von Geburt an alles gut ist. Gott ist bei uns und das, was er von uns will, ist in unser Herz geschrieben. Gott ist uns in Christus ganz nahe. Und Paulus meint, das bedeutet, es ist euch nicht nur irgendein Gebot, du sollst oder sollst nicht nahe, sondern Gott selbst ist euch nahe. Seine Liebe ist in euren Herzen. Die Nähe Gottes ist es, die euch rettet. Und das sage ich immer mal wieder gerne in einer Predigt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann weiß man vielleicht vorher nicht, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, aber man weiß auf jeden Fall, es ist erstmal gerettet. Man muss es ihm nur sagen, dass es das Glauben und in seinem Leben begreifen kann. Und dieses Vertrauen, dass unser Leben immer ein gerettetes Leben ist, dieses Vertrauen schenkt Gott selbst. Denn Gott nahe zu sein, ist um Gottes Willen nicht davon abhängig, dass wir ihn aus dem Himmel oder dem Meer holen. Unser Vertrauen in Gott ist einfach ein Geschenk. Die Liebe Gottes gilt uns schon lange, bevor wir glauben können. Und glaubt mir, sie gilt uns auch, ohne dass wir glauben können. Gott kommt uns einfach immer zuvor, auch beim Glauben. Und wann immer wir vielleicht mal rufen, hey Gott, jetzt bin ich endlich soweit, hier bin ich, jetzt kann ich glauben, dann können wir darauf wetten, dass Gott in aller Seelenruhe, wie der Igel im Märchen sagt, ach, du bist jetzt auch schon da, ich bin schon lange da. Schon immer eigentlich. Ich habe schon immer auf dich gewartet. Und glaub mir, dich zu mir zu bringen, hat mich ganz schön viel Zeit und ganz schön viel Kraft gekostet. Und ich warne dich davor, zu glauben, das mit dem Glauben würdest du selber hinkriegen. Glaub mir einfach, das mache ich für dich. Dein Vertrauen in mich ist ein Geschenk von mir. Ihr Lieben, wir haben jetzt viel über Mose, seine letzte Rede und so weiter nachgedacht. Jetzt sage ich ja, ich habe heute auch meine letzte Rede an euch, weiß aber natürlich schon, dass ich nicht Mose bin. Ich musste euch auch nicht durch die Wüste führen und ich musste auch nicht für Gott bei der Stange halten, Gott sei Dank. Aber immerhin, es ist meine letzte Predigt als Superintendent, meine letzte Rede an euch. Und so ein ganz kleines bisschen möchte ich jetzt doch noch nach dem Motto sprechen, was ich noch unbedingt sagen wollte. Ihr habt keine 40-jährige Irrfahrt hinter euch, eher schwierige Zeiten vor euch, wenn man mal guckt, wie die nächsten Monate vielleicht aussehen werden. Aber wenn es stimmt, was der Predigttext sagt, dann braucht ihr jetzt trotzdem keine schlauen Ratschläge eines kirchenleitenden Berufspropheten. Ich habe euch nichts mit auf den Weg zu geben, außer dem, was ihr schon wisst. Ich habe euch keine guten Ratschläge zu erteilen, ihr wisst alles. Das Wort ist euch nahe und in eurem Herzen. Ihr müsst es nicht holen, weder im Himmel noch im Meer. Ihr müsst es nicht einmal in der Superintendentur in Stuttgart beantragen. Nein, das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist in deinem Herzen. Als Superintendent bin ich zwar nicht so wie Mose für die Gebote, die Weisungen Gottes zuständig, schon irgendwie auch mit Gerhard zusammen, aber nicht in dem Sinn wie Mose. Als Superintendent bin und war ich eher dafür verantwortlich, dass ihr euch an die Verfassung, Lehre und Ordnung der Kirche haltet. Verfassung, V, Lehre, L, O, V, L, O. Das ist mein Job gewesen, zu gucken, dass die Gemeinden nach der VLO funktionieren. Und diese Verfassung, Lehre und Ordnung, ihr Lieben, die ist euch vermutlich nicht so nahe wie die Weisungen Gottes. Die Kirchenordnung ist auch nicht in euer Herz geschrieben. Und unter uns? In Mainz auch nicht. Ich musste die VLO auch nicht für euch vom Berg Sinai holen. Und die VLO, die Kirchenordnung, hat auch nicht Gott für euch in Stein gemeißelt. Die haben wir selber geschrieben. Und deswegen ändern wir sie auch ständig wieder, wenn wir merken, dass was nicht stimmt. Aber eines habe ich gemacht wie Mose, mindestens mal in Gedanken. Ich habe immer mal wieder diese Kirchenordnung zertrümmert, wie Mose die Gesetzestafel, wenn ich merkte, dass sie manche Dinge gar nicht regeln und dass sie euch als Gemeinde nicht helfen. Und da war ich dann, glaube ich, großzügig, die Kirchenordnung auch mal großzügig und aus meiner Sicht in eurem Sinne auszulegen, sodass sie euch voranbringen kann. Wie weit ihr das gelungen ist, das müsst ihr vielleicht doch selber beurteilen. Ich wusste auch immer, dass ein Superintendent seine Gemeinden oder gar seinen Distrikt nicht ins gelobte Land führen kann. Ich habe vielmehr gelernt, manchmal ist die Wüstenwanderung selbst schon das gelobte Land. Wer mit Gott unterwegs ist und sei es durch die Wüste, der ist in anderer Hinsicht immer schon zu Hause. Dort, wo er hingehört. Christen, ihr Lieben, sind immer unterwegs. Zu Hause. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir als Kirche oder ihr als Gemeinde jemals so richtig sesshaft werden können in dieser Welt. Auch dann nicht, wenn ihr bildlich gesprochen über den Jordan geht. Als Kirche Jesu Christi sind wir angekommen, solange wir unterwegs sind. Und wir haben uns verirrt, wenn wir irgendwo wirklich sesshaft werden. Unsere Heimat ist die Straße, das Unterwegssein. Und das, ihr Lieben, das habe ich tatsächlich auch versucht als Superintendent. Ich wollte mit euch unterwegs sein, euch Lust auf die Reise machen. Ich habe immer wieder gemerkt, die Leute kennen die Gebote Gottes. Mein nicht, dass du schlau wärst und es ihnen sagen müsstest. Manchmal durfte ich natürlich euch helfen und ihr mir helfen, die Gebote Gottes richtig zu verstehen. Aber letztlich wisst ihr, worum es geht. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich euch bewusst machen durfte, was ihr selbst eigentlich schon lange wusstet. Nein, ich bin nicht Mose, ich bin auch kein Prophet. Wobei, naja, ich habe nochmal die Bibel im Urtext bemüht und das Neue Testament mal aufgeschlagen und versucht herauszufinden, was heißt eigentlich Prophet? Und ich habe mich richtig erinnert an mein Studium, das Wort Prophet kommt von dem griechischen Wort Prophemi. Und das heißt für sprechen, für einen anderen sprechen. Also ein Gebot, ein Prophet im Alten Testament ist einer, der für Gott, an der Stelle Gottes, für Gott zum Volk spricht. Und so habe ich mich letztlich auch verstanden. Ich wollte Fürsprecher sein, in alle Richtungen, beide mindestens. Ich wollte Fürsprecher sein für meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie das gebraucht haben. Ich wollte Fürsprecher sein für meine Gemeinden, für diejenigen, die eigentlich wissen, wie es geht, aber wo die Kirche vielleicht manchmal nicht richtig weiß, was die Gemeinden brauchen. Ich wollte für die Kirche sprechen, das musste ich, als Stimme der Kirche zu euch. In letzter Zeit ganz unangenehm deutlich. Die ganze Corona-Krise hat uns mehr oder weniger dazu gezwungen, für die Kirche in der Weise zu euch zu sprechen, dass wir sogar fast schon mit Anordnungen arbeiten mussten. Eine Form der Arbeit, die ich erstens nicht gut kann und zweitens, die auch mir überhaupt nicht liegt, einer Gemeinde zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Den Gottesdienst darfst du feiern, den darfst du nicht feiern. Trotzdem war ich manchmal gezwungen, für die Kirche zu euch zu sprechen. Ich habe aber auch für euch bei der Kirche gesprochen. Das merkt ihr vielleicht manchmal nicht so. Ich tue es aber tatsächlich. Ihr seid ein kleiner Bezirk, da kann ich sogar mal ein Beispiel machen. Am vergangenen Samstag, also jetzt vor einer Woche, da war Behörde für finanzielle Angelegenheiten. Und da gab es also den Vorschlag, wir müssen, wenn es um die Berechnung der Abgaben der Bezirke an die Kirche geht, da müssen wir mal gucken, dass wir prozentual für die Pastoren mehr bezahlen. Jedes Jahr 1.000 Euro mehr für das, dass ihr einen Pastor habt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das ist doch für die kleinen Bezirke ungerecht. Denn da zahlen dann weniger Menschen auch für einen Pastor. Also wenn sich eine Gemeinde mit 150 Kirchengliedern 1.000 Euro teilen muss, um die mehr zu zahlen, dann ist das einfach mehr pro Kirchenglied, als wenn das 80 sind. Habe sehr gekämpft für euch, mit bisschen Erfolg. Wir haben so 500 Euro dann runtergekriegt. Aber es war so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, das ist das, was ich versuche, auch bei der Kirche für die Bezirke und für die Gemeinden zu sprechen. Es war auf jeden Fall mein Anliegen, in diesem Sinne Prophet zu sein, Prophemi, sprechen für andere. Ihr Lieben, vielleicht ist der Bezirk Mühlacker-Sersheim ja doch direkt davor, das gelobte Land zu betreten, wahrscheinlich gleich, wenn ich weg bin. Ich jedenfalls werde dann nicht mehr dabei sein. Ich kann nicht mit euch über den Jordan gehen. Aber eines dürft ihr wissen. Ich denke an euch und ich werde weiterhin immer an euch denken. An euch und an viele andere Bezirke. Meine Gedanken und meine Gebete werden weiter bei euch sein. Ihr Lieben, ihr wisst schon alles. Alles Wichtige ist in euer Herz geschrieben. Ihr habt euren Kinderteil gelernt. Ich kann ganz beruhigt gehen. Ihr wisst, wie ihr die Fehler eurer Vorfahren vermeiden könnt. Und, ihr Lieben, was mich am meisten beruhigt, manche Gefahr besteht bei euch gar nicht. Zum Beispiel die eine. Für sauteure Götter habt ihr kein Geld. Ich finde, das ist irgendwie auch beruhigend. Bleibt bei dem, was ihr habt und bei dem Gott, den ihr habt. Und der mit euch unterwegs war, unterwegs ist und unterwegs bleiben wird. Und da bin ich so sicher und so gewiss, dass das so sein wird. Und deswegen macht mich das alles auch ganz ruhig und ganz gelassen. Und ich freue mich mit euch über jeden Schritt, den ihr geht. Gott ist mit euch in allem, was ihr tut. Da bin ich sicher. Vertraut einfach darauf. Gott segnet euch dazu. Amen.